Wochenende findet das eidgenössische Schwing- und Elblerfest in Pratteln statt. Ich bin ja in Pratteln aufgewachsen. Das größte Sport, der größte Sportanlass der Schweiz findet an dem Ort statt, an dem ich aufgewachsen bin. Und ich schätze vor allem, dass es so eine richtig ehrliche Veranstaltung ist. Die Preise für die Schwinger werden aufbewahrt im Gabentempel. Da ist schon mal klar, um was es geht bei dieser ganzen Sache. Und es ist die Idee, natürlich den Schwingsport zu promoten. Basel-Land will sich natürlich auch von der besten Seite zeigen. Aber der Wunsch ist da, dass der Folklore-Virus um sich greift. Und das ist ein berechtigter Wunsch, denn Pratteln ist ein Ort, da leben Menschen aus 100 Nationen. 40% sind Migranten. Und die meisten sehen diese Dinge zum ersten Mal. Die waren noch nie dabei beim Hornussen, ist auch dann ein Teil, das ist eigentlich dann Show. Aber man möchte, dass der Virus des Alpler- und Schwingfestes um sich greift. Und ich glaube, wir würden uns das ja auch wünschen für den Glauben, für unseren Glauben. Dass sich unser Glaube wie ein Virus ausbreitet, so wie Corona sich ausgebreitet hat. Dass sich das ausbreitet in unserem Umfeld, in unserem Land oder doch wenigstens in unseren Familien. Dass sich der Glaube wie ein Virus verhält. Aber das ist leider ist das nicht so. Und das zeigt eine Statistik, die man gemacht hat und die ist übrigens auch in IDEA abgedruckt gewesen. Und hier heißt es, der Transfer des Glaubens gelingt nicht. Die Gesellschaft nicht deshalb weniger religiös, weil Erwachsene den Glauben verlieren. Der Bruch erfolgt bei der Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation. Hier steht, leider lässt sich der Glaube nicht übertragen wie ein Virus. Und es ist eben auch nicht so, dass sich der Glaube vererbt. Und das spiegelt sich in der Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, mit der letzten Geschichte von Elia und Elisa. Und diese wird uns heute Michael Heiniger vorlesen. Darf ich dich bitten, Michael? Für unsere Gäste habe ich es auf Ukrainisch abgedruckt hier.
Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa: Willst du nicht hier bleiben? Ich muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab: So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. So wanderten sie zusammen hinunter nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammenlebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn: Weißt du es schon? Der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen. Ja, ich weiß es, antwortete Elisa. Redet bitte nicht darüber. Wieder sagte Elia zu seinem Begleiter: Willst du nicht hierbleiben? Ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete: So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Auch hier sprachen einige Prophetenjünger, die in der Stadt wohnten, Elisa an und fragten ihn: Weißt du, dass der Herr deinen Lehrer heute zu sich holen wird? Und wieder antwortete Elisa: Ja, ich weiß es, sprecht bitte nicht darüber. Elia fragte Elisa zum dritten Mal: Willst du nicht hierbleiben? Ich muss weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch auch jetzt antwortete Elisa: So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Dann gingen sie gemeinsam weiter. 50 Prophetenjünger aus Jericho folgten ihnen. Als Elia und Elisa den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung stehen. Elia zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich und die beiden konnten trockenen Fußes das Flussbett durchqueren. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa: Ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa: Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Elia wandte ein: Das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer, und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Elisa sah es und schrie: mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Doch schon war alles vorbei. Aufgewühlt packte Elisa sein Gewand und riss es in zwei. Dann hob er Elias Mantel auf, der zu Boden gefallen war, und ging zum Jordan zurück. Wie vorher sein Lehrer Elia, schlug er jetzt mit dem Mantel auf das Wasser und rief: Wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser und Elisa konnte den Fluss wieder durchqueren. Als die Prophetenjünger, die den beiden Männern aus Jericho gefolgt waren, Elisa zurückkommen sahen, sagten sie zueinander: Der Geist Elias ist nun auf Elisa übergegangen. Sie liefen zu ihm und warfen sich ehrfürchtig vor ihm zu Boden. Meister, sagten sie, ein Wort von dir genügt und wir schicken unsere 50 kräftigsten Männer los, um deinen Lehrer zu suchen. Vielleicht hat der Geist des Herrn ihn nur von hier weggetragen und irgendwo auf einen Berg oder in ein Tal geworfen. Elisa wehrte ab, doch sie ließen nicht locker, bis er schließlich nachgab und sagte: Meinetwegen schickt sie los. 3 Tage lang suchten die 50 Männer nach Elia, doch ohne Erfolg. Endlich kehrten sie zu Elisa zurück, der in Jericho geblieben war. Er bemerkte nur: Ich habe euch ja gleich gesagt, dass ihr euch die Mühe sparen könnt.
Danke, Michael, für die Lesung des Textes von heute. Der zentrale Angelpunkt in dieser Geschichte ist der Wunsch von Elisa, die doppelte Menge des Geistes von Elia zu erhalten als die anderen Prophetenjünger. Und da stolpert man im ersten Moment und denkt: Ja, hat er den Größenwahn oder möchte er einfach mehr als die anderen? Was ist das? Selbstüberschätzung? Aber ich glaube, das ist nicht das, sondern die doppelte Menge, das ist das Erstgeburtsrecht, das jemand erhält. Es geht um das Erbe. Elisa möchte von Elia erben. Er möchte seinen Glauben erben. Er möchte seine Leidenschaft erben. Er möchte seine Autorität erben, mit der er aufgetreten ist. Und er möchte natürlich dann schlussendlich seine Aufgabe erben. Und Elisa sagt ihm, dass das nicht möglich ist. Er sagt ihm klipp und klar: Das geht einfach nicht. Das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie ich von dir weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Elia sagt Elisa, dass es nicht in seiner Macht steht, ihm etwas zu vererben vom Geist seiner Nachfolge, sondern dass Gott diesen Geist neu in ihm wecken muss. Und das ist genauso bei uns. Wir können den Glauben nicht vererben. Wir können unser Vertrauen auf Gott, unsere Leidenschaft für Jesus, unsere Freude am Bibellesen, unsere Treue im Dienst, die können wir nicht einfach an unsere Kinder, an Verwandte oder andere Personen vererben. Jede Generation, jeder Mensch muss sich für das selbst entscheiden. Er muss es selbst entdecken. Er muss es neu in Anspruch nehmen. Der Glaube und der Geist der Nachfolge ist nicht vererbbar. Und trotzdem ist es möglich, dass der Geist der eigenen Nachfolge auf andere Personen übergehen kann. Weil das ist ja die Aussage dieser Geschichte. Dafür steht diese Geschichte. In Vers 15 steht, als die Prophetenjünger, die beiden Männer aus Jericho gefolgt waren, Elisa zurückkommen sahen, sagten sie zueinander, der Geist Elias ist nun auf Elisa übergegangen. Also hier ist der Geist von Elia übergegangen, der Geist seines geistlichen Lebens oder der Geist seiner Nachfolge ist auf Elisa übergegangen. Und begonnen hat es, als sie gemeinsam eine Reise unternommen haben. Es steht hier in Vers 2, unterwegs sagte Elia zu Elisa, willst du nicht hierbleiben? Ich muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Also Gott hat Elia auf eine Reise geschickt und er hat dabei Elisa mitgenommen. Aber das war ja nicht irgendeine Reise, das war eine geistliche Reise, eine spirituelle Reise. Und das Ziel dieser Reise, dieser geistlichen Reise, das kommt ein bisschen wie ein Geheimnis daher, weil es immer wieder gesagt wird und die anderen Prophetenjünger kommen und Elisa fragen, weißt du schon, was heute passieren wird? Aber eigentlich ist es ein offenes Geheimnis und das Ziel ist klar. Das Ziel ist, dass am Ende des Tages Elia entrückt wird. Die Prophetenjünger, die wiederholen ja immer wieder, und Elisa sagt es, dass er es weiß, dass die Wirkungszeit von Elia zu Ende gehen wird. Und Elisa möchte nicht, dass darüber gesprochen wird. Also Gott schickt die beiden gemeinsam auf eine geistliche Reise. Und am Ende dieser Reise steht der Moment, wo der Geist von Elia auf Elisa übergeht und dieser in die Nachfolge von Elia tritt. Und auf dieser geistlichen Reise hat sie Gott an Orte geschickt, an spezielle Orte, an denen Gott auf spezielle Weise gewirkt hat. Oder an Orte, wo Menschen mehr mit Gott und von Gott erlebt haben. Auf der Reise waren sie gestartet in Gilgal. Gilgal war der Ort, nach dem Durchzug, nachdem das Volk durch den Jordan gegangen war, an dem Ort, wo sie sich Gott ganz neu geweiht hatten. Bethel, das war der Ort, an dem Abraham und Jakob Gott angebetet hatten. Der Jordan, da öffnete ja Gott dem Volk den Weg, den Zugang ins verheißene Land. Und Jericho, dort war durch den Gehorsam des Volkes ein Wunder passiert und sie konnten die Stadt einnehmen mit einem gewaltigen Sieg. Elia nahm Elisa mit auf eine geistliche Reise. Und am Ende stand die Übergabe des Amtes. Auf dieser Reise wurde Elisa vorbereitet. Und wenn wir mit Menschen eine geistliche, eine spirituelle Reise unternehmen, dann ist es so, dass am Ende dieser Reise das Ziel auch klar ist. Am Ende dieser Reise und das Ziel dieser Reise ist, dass Menschen einen Blick erhalten für die Realität Gottes. Dass wir beten wie Elisa, öffne ihm die Augen, dass Menschen die Augen aufgehen für Gottes Wirklichkeit, dass sie Gottes Wirken in ihrem Umfeld erkennen. dass in ihnen eine Sehnsucht geweckt wird, mehr von Gott zu erfahren und in eine Beziehung mit Jesus Christus einzutauchen. Das ist das Ziel, wenn wir mit Menschen eine geistliche Reise unternehmen. Und wenn wir mit Kindern eine geistliche Reise unternehmen, dann erzählen wir ihnen von Gott. Wir geben ihnen die Liebe Gottes weiter, dass sie erkennen, dass ihnen die Augen geöffnet werden, wie lieb sie Gott hat. Wir erzählen biblische Geschichten. Wir vermitteln die Werte, biblische Werte, was Gott wichtig ist. Wir leben ihnen die Begeisterung vor, die wir für Jesus haben, die Freude am Heiligen Geist. Wir bezeugen ihnen, wie Gott in unserem eigenen Leben wirkt. Und wenn wir mit Menschen eine geistliche Reise unternehmen, die in eine geistliche Verantwortung hineinwachsen sollen, dann lassen wir sie unsere Leidenschaft spüren. Dann bezeugen wir ihnen, wie Gott uns verändert hat, wie der Geist an uns gewirkt hat, was die Motivation ist für das, was wir tun, dass sie das erkennen. Wir zeigen ihnen einen Weg, auf den wir gegangen sind, und wir versuchen, ihnen zu helfen, dass sie ihre eigene Berufung entdecken. All das hat das Ziel, dass der Geist, der in uns wohnt, der Geist unserer persönlichen Nachfolge auf sie übergehen kann und dass sie in eine geistliche Verantwortung hineinwachsen können. Und wenn man mit Menschen unterwegs ist auf einer geistlichen Reise, dann muss man sich immer wieder fragen, ob das Tempo, das man geht, angemessen ist. Dann muss man sich immer wieder fragen, wo stehen denn meine Mitmenschen auf ihrer persönlichen geistlichen Reise? Ist das Tempo angemessen, das ich gehe? Was wäre der nächste Schritt, den ich mit dieser Person gehen könnte, damit ihm die Augen geöffnet werden? Oder man muss sich fragen, ob diese Person schon reif ist, in eine geistliche Verantwortung hineinzutreten. Und diese Fragen, die hat sich Elia gestellt. Er wollte prüfen, ob Elisa schon bereit ist, dass er seinen Geist übernehmen könnte. Darum fragt er ihn dreimal, ob er wirklich mitkommen will. Das ist ja interessant. Es ist ja eigentlich dreimal dasselbe. Er fragt ihn dreimal, willst du nicht zu Hause bleiben? Was das zu bedeuten hat, werden wir alle die beim Kleingruppenleiter treffen und den Schatz der Bibel entdecken, dabei sind, das werden wir dort ein bisschen vertiefen, was das zu bedeuten hat. Wenn etwas mehrmals genannt wird, aber es könnte euch ja schon schwanen, was das bedeuten könnte. Dreimal fragt er ihn. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, ja, will er ihn denn loswerden? Fragt immer wieder, willst du überhaupt mitkommen? Aber ich glaube, das ist nicht seine Absicht gewesen, weil das Ziel der Reise war ja klar. Er wusste, ich werde entrückt. Elisa soll mein Nachfolger werden. Also das Ziel war klar. Nein, er wollte prüfen und schauen, nachfragen, wo Elisa stand. Er wollte prüfen, ob Elisa schon bereit war, seine Nachfolge anzutreten. Und Elisa war reif. Er wünschte sich nichts mehr, als in die Fußstapfen von Elia zu treten. Aber das ist nicht immer klar, wenn wir Menschen begleiten. Das ist nicht einfach logisch, dass die bereit sind, Interesse haben, offen sind. Das kann sein, dass das dem nicht so ist. Darum muss man sich immer wieder Gedanken machen. Wo steht mein Gegenüber? An welchem Punkt auf seiner geistlichen Reise befindet er sich? Ist er reif, seinen Weg selbstständig zu gehen? Ist er schon an dem Punkt, dass er eine geistliche Verantwortung übernehmen kann? Solche Gedanken muss man sich machen. Diese Fragen muss man sich stellen, sonst kann man niemanden begleiten. Man kann niemanden begleiten, wenn man sich das nicht fragt. Man muss sich das fragen, wenn man Menschen nicht überfordern will, mit dem, was man weitergibt. Kinder nicht überfordert. Kindern und anderen Menschen den Glauben nicht überstülpt, weil man einfach denkt, ja, die sind schon so weit und sie sind so interessiert und büpp, ist dann übergestülpt. Und das ist geistlicher Missbrauch und nicht in Ordnung. Man muss sich diese Fragen auch stellen, wenn man Menschen Aufgaben übergeben will, um festzustellen, ob Menschen wirklich bereit sind und reif für eine Aufgabe. Und an diesem Punkt ist es immer wieder schwierig, weil oftmals Menschen in einer Funktion sind, für die sie gar nicht reif sind. Und sie sind an diesem Punkt aufgrund einer Fehleinschätzung, weil Menschen sie nicht begleitet haben oder wenn sie sie geistlich begleitet haben, sie völlig falsch eingeschätzt haben, weil sie sich nicht gefragt haben, wo steht die Person wirklich? Ist sie reif oder ist sie nicht reif? Man muss wissen, ob das Tempo angemessen ist. Und man muss wissen, wen man begleitet. Man muss die Person, den Menschen, muss man kennen, mit dem man auf einer geistlichen Reise unterwegs ist. Und Elia hatte Elisa gekannt. Denn er war ja mit ihm schon länger unterwegs. Das war ja nicht erst gerade jetzt frisch, als sie losgeschickt wurden von Gott, sondern das war ja schon länger. Die geistliche Reise von Elia und Elisa, die hatte schon vorher begonnen. Die hatte dort begonnen, als Elisa seinen Mantel umgeworfen hat und dieser gegangen ist und seinen Pflug verbrannt hat und nachher mit Elia mitgegangen war als sein Schüler. Und in der Zeit danach hatte er erlebt, wie Elia gewirkt hatte. Er hatte miterlebt, wie Elia dem König Ahab entgegengetreten ist und seiner Frau, wie er Königen von Israel geweissagt hatte, wie er Feuer vom Himmel hat fallen lassen und wie er Ahasia das Gericht Gottes verkündet hat. Die waren gemeinsam unterwegs. Elisa war der Schüler von Elia und darum kannte ihn Elia. Wie gute Lehrer ihre Schüler kennen. So war es auch bei Jesus. Wenn ihr euch das so überlegt, Jesus war auch auf einer geistlichen Reise unterwegs mit seinen Jüngern. Es war genau dieselbe Situation. Sie sind auch herumgezogen. Es sind Dinge passiert, wo Menschen mehr von Gott erlebt hatten. Und am Ende hat er ihnen eine Aufgabe übergeben. Aber er hatte gewusst, mit wem er unterwegs war. Er hatte seine Jünger gekannt, er hat Petrus gekannt mit seiner großen Klappe, er hat Judas gekannt mit seiner Liebe zum Geld und seinem Wunsch, einen Gabeltempel zu haben. Er hatte Thomas gekannt, der nicht leicht zu überzeugen war und immer wieder gezweifelt hat, hinterfragt hat, skeptisch war. Er hat Jakobus und Johannes gekannt, die auf Ehrenplätze spekulierten. Jesus kannte seine Jünger. Er wusste genau, wo sie auf ihrer geistlichen Reise waren. Und umgekehrt spürten die Jünger, wo Jesus selbst auf seiner geistlichen Reise war. Und wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann müssen sie uns spüren. Sie müssen uns spüren. Das ist so. Erstaunlicherweise war ich an einem Schulungstag vom ISTL, von der Schule, die Nadine dann besucht. Und erstaunlicherweise, sehr wichtig heute, Mentoring. Das heißt, mit Menschen unterwegs sein. An Hochschulen, beim Studium. Nicht einfach von vorne etwas weitergeben, sondern mit jemandem unterwegs sein. Und gleichzeitig müssen die Studenten, den Dozenten, den Lehrer spüren, wo er steht. Und das ist so. Wenn man Menschen begleiten möchte, dann müssen sie einem selber spüren. Und das war in dieser Beziehung auch so. Wenn wir das so anschauen, sagt Elisa dreimal wieder natürlich, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. So gewiss, dass Gott lebt, so gewiss, dass du lebst. Dreimal sagt Elisa etwas, das er an Elia bemerkt hat. Ja, dass er lebt, ist ja nicht so schwierig, das war einfach. Aber dass er mit Gott gelebt hat, dass Gott lebendig war, dass Gott lebendig im Leben von Elia war. Er hat gespürt, welche zentrale Rolle Gott im Leben von Elia gespielt hatte. Und das müssen Menschen, die wir begleiten möchten, das müssen die auch spüren. Die müssen spüren an uns, wie wichtig uns Gott ist, wie wichtig uns ist, Jesus nachzufolgen, wie groß unsere Liebe zu Jesus ist, wie begeistert, dass wir sind vom Bibellesen und von biblischen Wahrheiten, dass unsere Berufung, die Gott auf unser Leben legt, wichtiger ist, als Geld zu verdienen, dass wir den Verheißungen Gottes mehr vertrauen als den Versprechen der Gesellschaft, dass wir uns nicht irritieren lassen, wenn das Umfeld schwierig ist, sondern weiter mit Jesus vorangehen. Und das Ziel vor Augen haben, dass wir etwas sehen, was mehr ist als Materielles, dass wir eine geistliche Welt wahrnehmen und in dieser Welt leben mit Jesus, dass wir einen Wunsch haben, mehr von Gott und mit Gott zu erleben. Das müssen unsere Mitmenschen spüren, an uns merken. Sie müssen spüren, dass unser Herz Jesus gehört, dass Gott in unserem Leben wirkt, wie er es in der Bibel getan hat. Dass biblische Geschichten zu unserer Geschichte geworden sind. Und das ereignet sich hier in dieser Geschichte. Der Höhepunkt der Reise, es ist ja erstaunlich, nicht? Bei Elia und bei Elisa, da gab es immer Wunder. Da ist immer irgendetwas Verrücktes passiert, hat Gott auf verrückte Art gewirkt, da Tote auferweckt und dann ist das Öl nie ausgegangen, das Eisen ist plötzlich im Wasser geschwommen und so, immer so Wundergeschichten. Und hier ist auch eine Wundergeschichte und die ist zentral. Es ist der Moment, als Elia das Wasser des Jordans mit seinem Mantel in zwei Teile teilt. Dieses Ereignis, das verbinden wir natürlich sofort, wenn wir Bibelkenntnis haben und ein bisschen die Geschichten präsent, sofort mit der Teilung des Schilfmeers bei Mose oder natürlich bei Josua, bei der Teilung des Jordans. Kommt einem sofort in den Sinn. Und als Elia mit seinem Mantel das Wasser geteilt hat, da wurde die Geschichte von Israel zu ihrer persönlichen Geschichte. Das Wasser teilte sich wie bei Mose. Das Wasser teilte sich wie bei Josua. Und jetzt teilte sich das Wasser in ihrer persönlichen Lebensgeschichte. Und dieses Ereignis, das war von Bedeutung, dass der Geist von Elia auf Elisa übergehen konnte. Und ich glaube, das ist auch von Bedeutung, wenn wir möchten, dass der Geist unserer Nachfolge auf andere Menschen übergehen kann. Sie müssen mit uns erleben, wie biblische Geschichten zu unserer Geschichte werden. Und das passiert, wenn wir mit unserem geistlichen Mantel das Wasser teilen. Wenn wir mit unserem geistlichen Mantel auf das Wasser schlagen. Und mit jedem Schlag, den wir machen, werden biblische Geschichten lebendig. Weil wir so reden wie die Menschen der Bibel, weil wir so handeln wie Personen in der Bibel, weil wir so glauben wie Vorbilder in der Bibel, weil wir so treu sind und Opfer bringen wie Menschen, es vorher getan haben und es in der Bibel aufgeschrieben ist. So hinterlassen wir anderen Menschen einen geistlichen Mantel. Es ist ja interessant in dieser Geschichte, dass Elia, Elisa einen geistlichen Mantel übergibt. Dann hob er Elias Mantel auf, der zu Boden gefallen war, und ging zum Jordan zurück. Wie vorher sein Lehrer Elia schlug er jetzt mit dem Mantel auf das Wasser und rief: Wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser und Elisa konnte den Fluss wieder durchqueren. Nachdem Elia entrückt worden war, war der Mantel zurückgeblieben. Und Elisa nahm diesen Mantel und teilte das Wasser, so wie er es sagt, mit dem gleichen Glauben wie Elisa. Im Vertrauen, wie Elisa es gehabt hatte, dass Gott mit ihm ist, und in der Erwartung, mehr von und mit Gott zu erleben. Und dieser Mantel, das war ja nicht irgendein Zauberstab, oder? Bing und so, das ist nicht die Aussage dieser Geschichte, dass es irgendwelche Zauberstäbe gibt oder Zaubermäntel, sondern dieser Mantel war wie vieles andere in dieser Geschichte, wie die Geschichte nicht irgendein Schulausflug war, sondern eine geistliche Reise, war das ein geistlicher Mantel. Der Mantel, den Elisa zurückgelassen hatte, das war eigentlich der Mantel seines Geistes, der Leidenschaft, des Glaubens, den er gehabt hatte, des Mutes, Schritte zu gehen, der Bereitschaft, auf Gott zu hören, der Vollmacht, die ihm Gott gegeben hatte. Elia hatte Elisa einen geistlichen Mantel hinterlassen. Und ich glaube, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann ist es unsere Aufgabe, ihnen einen geistlichen Mantel zu hinterlassen. Und die Frage ist, wem könnte ich oder du einen geistlichen Mantel hinterlassen? Dem Mantel ist das drin, was ich gelebt habe und was sichtbar wurde für mein Umfeld, was die Menschen spüren konnten. Und die andere Frage ist, wo sollte ich meinen geistlichen Mantel, den ich habe, nehmen und damit auf das Wasser schlagen, damit biblische Geschichten lebendig werden, weil sie zu meiner persönlichen Geschichte werden, in die ich andere mit hineinnehme, weil wir gemeinsam auf einer geistlichen Reise sind. Mit diesen zwei Fragen möchte ich schließen und möchte beten, dass Gott uns die Augen öffnet, wo das sein könnte und die Kraft gibt, Menschen zu begleiten. Wir beten. Ja, Jesus, ich danke dir für diesen Bericht, für diese Geschichte, die aber nicht nur eine Geschichte ist, sondern unsere Geschichte sein kann, die lebendig werden kann. Ich bitte dich, öffne uns die Augen. Welche Menschen in unserem Umfeld unsere Begleitung nötig haben. Und ich bitte dich, schenk uns Weisheit und Kraft, Menschen auf ihrer geistlichen Reise zu begleiten. Amen.